Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Markus Wolf am Mikrofon, herzlich willkommen. Die extremen Temperaturen des Sommers sind erst einmal vorbei. Was aber bleibt, ist eine Debatte über knappe Ressourcen. Und zwar nicht nur über die knappen, kühlen Orte, sondern auch über das Wasser. Ein Thema, das wir heute beleuchten, ist der Wasserverbrauch von Rechenzentren, ein Schwerpunkt in dieser Sendung. Außerdem hören wir von einer Schätzung der wirtschaftlichen Folgen des Hitzesommers. Und wir blicken auf ein Finanzministertreffen an einem etwas außergewöhnlichen Ort in Liechtenstein. All das in den nächsten 25 Minuten in Wirtschaft und Gesellschaft. Die Hitzeperiode der letzten Monate ist vorbei, kann man wohl sagen. Vorbei ist sie, aber was bleibt, sind die Folgen. Dürre in weiten Teilen Deutschlands, auch niedriges Grundwasser, Niedrigwasser in den Flüssen und allgemein eine Debatte darüber, wie eigentlich diese Ressource Wasser in Zukunft genutzt werden kann und von wem. Was hier reinspielt, ist auch die Frage, wie viel Wasser von der Industrie genutzt werden kann, und eine stark wachsende Branche in dieser Hinsicht ist die Rechenzentrumsbranche. Wie viel Wasser der Betrieb von Rechenzentren braucht und ob es angesichts steigender Rechenzentrenkapazitäten durch künstliche Intelligenz mit der Wasserversorgung bald eng werden könnte. Dazu hat mein Kollege Paul Grunze recherchiert und wir können jetzt darüber sprechen. Paul, wie kann man sich die Kühlung in Rechenzentren genau vorstellen? Wie wird da gekühlt?
Ja, es sieht so aus, dass Rechenzentren durchaus Wasser verbrauchen können. Das ist das Problem. Rechenzentren verbrauchen ja sehr viel Energie. Bei der Datenverarbeitung entsteht sehr viel Wärme und die muss abgeführt werden, damit die Server zuverlässig arbeiten können. Es gibt verschiedene Formen der Kühlung. Zum einen einen geschlossenen Flüssigkeitskreislauf, bei der die Flüssigkeit Wärme aufnimmt und sie außerhalb des Rechenzentrums abgibt. Sie zirkuliert innerhalb des Zentrums und es muss nicht ständig neu Wasser hinzugeführt werden. Es gibt die Luftkühlung, da nimmt Luft die Wärme auf und transportiert sie raus. Und die dritte Form, die Verdunstung. Und vor allem an dieser Stelle, wenn diese Form passiert, wird Wasser verbraucht, sagt Mascho Geni, der an der Uni Stuttgart zur Nachhaltigkeit von Rechenzentren forscht.
Der eigentliche Wasserverbrauch entsteht vor allem dann, wenn die Wärme am Ende über Verdunstungskühltürme an die Umgebung abgegeben wird. Dort wird gezielt ein Teil des Wassers verdunstet. Das ist energetisch sehr effektiv, aber dieses verdunstete Wasser muss ersetzt werden.
Je nachdem, wie gekühlt wird, wird also mehr oder weniger Wasser verbraucht. Und wichtig ist auch noch zu sagen, dass Wassernutzung nicht unbedingt heißt, dass ständig Frischwasser neu hinzugeführt werden muss.
Wissen wir denn in etwa, wie viel Wasser so ein einziges Rechenzentrum verbraucht?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel vom Standort des Rechenzentrums, von der Kühltechnik und der Auslastung. Was man aber sagen kann, ist, dass viele Rechenzentren in Deutschland heute schon so arbeiten, dass wenig Wasser verbraucht wird. Das sagt zumindest die German Data Center Association, also der Verband der Rechenzentrumsbranche. Ich habe mal mehrere Betreiber angefragt. Zum einen Digital Realty, die sagen, dass die meisten ihrer Rechenzentren, vor allem die neueren, geschlossene Kühlsysteme haben. Also diese Form, wo eben die Flüssigkeit zirkuliert und nicht ständig Wasser hinzugeführt werden muss. Sie setzt aber auch auf Wasserwiederaufbereitung und Regenwasser. Dann haben wir noch angefragt Schwarz Digits. Das ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz-Gruppe, die gerade in Lübbenau im Spreewald ein Rechenzentrum baut und die in diesem neuen Zentrum auf einen geschlossenen Kühlkreislauf und Luftkühlung setzt. Sie sagt, dass kein Grundwasser genutzt werden soll und die Abwärme im Fernwärmenetz eingespeist werden soll.
Jetzt mal angenommen, ein Rechenzentrum entnimmt sehr viel Wasser. Ich kann mir vorstellen, Behörden, auch lokale Politiker können durchaus dann sagen, die Wassermenge muss jetzt in Dürreperioden eingeschränkt werden, oder?
Ja, das ist möglich, unter anderem aufgrund des Wasserhaushaltsgesetzes. Denn die Rechenzentrumsbetreiber müssen sich diese Entnahme von Wasser, zum Beispiel aus dem Grundwasser oder von Flüssen und Seen, genehmigen lassen. Die zuständigen Wasserbehörden prüfen dann zum Beispiel, dass langfristig genug Grundwasser vorhanden ist und können dann eben eine Erlaubnis erteilen, wie und wozu Wasser entnommen werden darf. Die Behörden dürfen die Wasserentnahme aber eben auch beschränken, zum Beispiel wenn ein bestimmter Pegel unterschritten wird, oder sie dürfen sie sogar ganz einstellen.
Wie kann man sich die Kühlung von Rechenzentren in Zukunft vorstellen? Kann es sein, dass dann noch effizienter mit Wasser gehandhabt wird und es nachhaltiger wird?
Daran wird geforscht, zum Beispiel indem man vorausschauender kühlt. Und das untersucht das Team von Mascho Geni an der Uni Stuttgart, das zum Beispiel dann auch Faktoren wie Wetter, IT-Last und Wasserverfügbarkeit mit einbezieht. Mit dem Ziel eben, dass der Energieverbrauch, Emissionen und Betriebskosten reduziert werden und natürlich gleichzeitig der Betrieb des Rechenzentrums gewährleistet ist. Denn es gibt gibt heute nicht den idealen Weg. Auch hybride Systeme, die Kühlverfahren kombinieren, sind nicht perfekt, sagt der Wissenschaftler Mascho Geni.
Wenn die Hitzwelle und Wasserknappheit beide zusammen auftaucht, dann ist für die Hybridkühlung ist auch schwierig. Beim ungünstigen Situationen ist eine zusätzliche Lösung erforderlich, beispielsweise Kältemaschine. Aber das bedeutet auch deutlich höhere Stromverbrauch. Also man kann nur die beste Lösung für eine gegebene Zeit bestimmen.
Also Wasser und Energie sparen gleichzeitig, das funktioniert nicht immer. Und die passende Kühlung, die sieht für jedes Rechenzentrum anders aus.
Mein Kollege Paul Grunze hat sich mit dem Wasserverbrauch von Rechenzentren auseinandergesetzt. Vielen Dank für diese Informationen. Die Wasserentnahme wird immer stärker auch zu einem Verteilungskampf zwischen Branchen, aber auch zwischen einzelnen Kommunen. Und es gibt Organisationen, die fordern, hier zumindest überhaupt mal mehr Transparenz herzustellen. Wie viel Wasser wird genutzt von einzelnen Rechenzentren? Eine dieser Organisationen nennt sich Algorithm Watch, eine NGO mit Schwerpunkt auf der Tech-Branche. Und ich konnte vor der Sendung mit Kilian Fied-Dietelmann von Algorithm Watch über die Wassernutzung von Rechenzentren sprechen. Hallo Fied-Dietelmann, schön, dass es klappt.
Vielen Dank für die Einladung.
In Europa werden ja aktuell eine Reihe von gigantischen Rechenzentren hochgezogen, auch in Deutschland viele Rechenzentren, unter anderem in der Lausitz und im Rheinischen Revier. Wir hören durchaus von Rechenzentren, die sich auch bemühen, die Wassernutzung zu reduzieren, auch geschlossene Kreisläufe zu haben. Warum ist dieses Thema trotzdem für Sie weiter akut und weiter ein Problem?
Noch sind diese geschlossenen, wassergekühlten Rechenzentren nämlich leider nur Ankündigungen und erst nochmal größtenteils Zukunftsmusik. Wenn die kommen, dann für einen bestimmten Bereich der Rechenzentren, aber ein ganz großer Teil aller Rechenzentren wird auch wahrscheinlich in Zukunft luftgekühlt bleiben, so wie heute. Und luftgekühlt schließt eben ein, das klingt jetzt missverständlich, aber luftgekühlt schließt eben auch die Verdunstungskühlung mit ein. Also diese Art von Kühlung, die oft an heißen Tagen auch zugeschaltet wird, bei dem eben sehr viel Wasser verdunstet und verbraucht wird.
Wenn ich es richtig verstehe, mangelt es, wenn man ganz Europa ansieht oder die gesamte Branche der Rechenzentren, auch ein Stück weit an Datengrundlage und überhaupt an Informationen. Woran liegt das?
Einerseits liegt das daran, dass eben die Bundesregierung da die Daten nicht richtig einfordert. Es gibt eigentlich das Energieeffizienzgesetz, was Rechenzentrumsverbrauchsdaten einfordert und die sollten öffentlich gemacht werden auf Ebene einzelner Rechenzentren. Das passiert aber nicht. Die Betreiber verweigern sich da und die Bundesregierung versäumt es, das durchzusetzen. Und jetzt soll eben dieses Gesetz sogar nochmal weiter abgeschwächt werden und so, dass sowas wie Wasserverbrauchswerte als Geschäftsgeheimnis zurückgehalten werden könnte. Wir bräuchten aber diese Umweltdaten eigentlich unbedingt für eine bessere Planung, für eine bessere Kontrolle von dem, was da passiert. Aktuell haben wir viel zu sehr Blindflug in diesem Bereich.
Inwieweit spielt auch eine Rolle, würden Sie sagen, welche Standorte für Rechenzentren ausgewählt werden? Also zum Beispiel Standorte mit viel Solarenergie, die vielleicht auch im Sommer dementsprechend trockener sind als andere?
Das spielt mit einer der größten Rollen beim Wasserverbrauch. Wir haben da so ein bisschen einen Zielkonflikt, wie Sie sagen. Ja, da, wo es viele Erneuerbare gibt, was wir ja eigentlich wollen, die Rechenzentren sollen mit erneuerbaren Energien betrieben werden, hat man eben oft auch besonderen Wasserstress, einen besonderen Wassermangel, gerade in den heißen Monaten. Es gibt aber noch einen weiteren Faktor, nämlich sehr viele Rechenzentren stehen immer am gleichen Ort und ballen sich eben. In Deutschland ist der Großraum Frankfurt da quasi der Hotspot. Man nennt das in der Forschung auch Data Gravity, also quasi so eine Art Anziehungskraft von Daten. Rechenzentren wollen nah beieinander liegen, damit sie eng verschaltet sind. Und das wiederum führt dazu, dass eben auch viele Verbraucher am gleichen Ort stehen.
Gleichzeitig, wenn wir ganz ehrlich auf Rechenzentren schauen, ist das denn ein Phänomen, dass hier wirklich mehr Wasser verbraucht wird als zum Beispiel in der Chipindustrie, Papier, chemische Industrie? Oder wie sehen da die Größenordnungen aus?
Von den Größenordnungen gibt es natürlich Industrien, die weit mehr verbrauchen, wenn wir die Landwirtschaft nehmen oder allein die Chipproduktion, wie Sie sagen, oder auch ja andere Sachen wie die Chemieindustrie zum Beispiel. Da sind die absoluten Werte höher. Aber bei den Rechenzentren sind wir eben besonders nah an Ballungszentren, besonders nah an den Kommunen und besonders oft in sehr wasserarmen Regionen. Und das führt dazu, dass es denen eben lokal doch wieder ein ziemliches Problem werden kann.
Haben Sie den Eindruck, dass es hier in Zukunft auch Entnahmeverbote für bestimmte Rechenzentren geben könnte von einzelnen Kommunen, die eben Probleme damit haben, dass es hier zu wenig Wasser gibt? Oder auf was müssen wir uns da einstellen?
Ich denke, darauf können wir uns einstellen oder zumindest wäre das sinnvoll. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum in Dürremonaten, in besonders heißen, trockenen Zeiten, warum alle dazu angehalten werden, Wasser zu sparen und dieser Knappheit entgegenzuwirken, außer den Rechenzentren. Auch da könnte man Regelungen finden, Rechenlast dann gezielt zu verlagern, eben in andere Rechenzentren, an andere Orte, um diesen Wasserstress ein bisschen abzumildern.
Man könnte ja auch sagen, die effiziente Ressourcennutzung sollte im besten Interesse der Rechenzentrenbetreiber sein. Sehen Sie denn da ein gewisses Einlenken oder auch Forschung und Entwicklung innerhalb der Tech-Branche, die diese Rechenzentren betreiben, um hier effizienter mit Wasser und Kühlung umzugehen?
Ein Stück weit sehen wir das ja mit diesen geschlossenen, wassergekühlten Rechenzentren. Das klingt ja erstmal missverständlich, weil wassergekühlt hat man dann den Eindruck, das verbraucht auch mehr Wasser. Nee, das sind dann geschlossene Kreisläufe, die tatsächlich weniger Wasser verbrauchen. Das ist natürlich eine Entwicklung, die wir sehen, aber die eben, wie schon gesagt, nur beim kleinen Teil der Rechenzentren zum Zuge kommt. Und wir sehen auch eigentlich kein großes Verständnis des Problems, sondern eher ein Geheimhalten, ein Verstecken. Wir haben gesehen, dass es Lobbybemühungen gibt, die genau diese Zahlen eben weiter vor der Öffentlichkeit verstecken wollen vom Wasserverbrauch. Und dann werden so Konzepte vorgeschlagen von Microsoft wie Wasseroffsetting, also dass man einfach an einer anderen Stelle auf der Erde Wasser wieder aufbereitet, vielleicht sogar mehr, als man entnimmt, aber das bringt den Menschen vor Ort lokal ja immer wenig. Wasser ist kein CO2, was man irgendwie global miteinander verrechnen kann. Es geht immer darum, wie viel Wasser ist lokal, konkret hier in diesem Landkreis, in dieser Kommune verfügbar. Und deswegen, genau, technische Lösungen werden nicht das ganze Problem lösen und die Haltung der Industrie ist auf jeden Fall sehr, sehr abwehrend und sehr, sehr intransparent.
Kilian Fied-Dietelmann war das, Einschätzung zum Wasserverbrauch von Rechenzentren. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir wechseln jetzt nach Liechtenstein, an den Ort also, an dem sich heute die deutschsprachigen Finanzminister getroffen haben. Mein Kollege Thomas Wagner ist vor Ort bei diesem Treffen der deutschsprachigen Finanzminister. Luxemburg, die Schweiz, das kleine Fürstentum Liechtenstein und natürlich auch Deutschland sind dabei. Kann man beim Umgang mit öffentlichen Finanzen von anderen deutschsprachigen Ländern lernen? Und Liechtenstein, da war doch was richtig, der Datendiebstahl aus einem Regierungsserver vor rund 3 Wochen, Thomas Wagner vor Ort im Fürstentum Liechtenstein, hat der denn beim Treffen eine Rolle gespielt?
Oh ja, natürlich. Das war natürlich die erste Frage. Und sowohl die liechtensteinische Regierungschefin Hasler ging darauf ein, als auch Lars Klingbeil, der deutsche Finanzminister. Denn es geht ja darum, voneinander zu lernen. Und natürlich, dieser Datendiebstahl ist jetzt 3 Wochen her. Da läuft noch die Aufarbeitung. Da gibt es noch keinen Hinweis auf die Schuldigen. Zunächst mal, zumindest mal nicht öffentlich. Aber die liechtensteinische Regierungschefin Hasler hat gesagt, sie sitzen nun in verschiedenen Gremien in anderen europäischen Ländern, weil man will wissen, welche Erfahrungen man mal bei der Aufarbeitung, bei der Analyse gemacht hat bei diesem Ganzen und es seien wertvolle Erfahrungen, die man da teilen könnte. Und der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil, der hat ergänzt, dass dieses Lernen voneinander doch sehr, sehr wichtig sei. Zum Beispiel habe man in Deutschland, baue man gerade ein Zentrum für Datenschutzsicherheit auf und sowas Ähnliches gäbe es schon in Österreich. Und in Österreich habe man einfach mal nachgeschaut und habe da vieles abgucken können, was man nicht mehr selber habe entwickeln können. Also Österreich, der Nachbar, als großes Vorbild bei sowas und insofern macht sowas durchaus Sinn.
Dieses Treffen der deutschsprachigen Finanzminister gibt es ja jährlich. Nächstes Jahr ist es in der Schweiz. Es gibt ja nun wirklich eine Reihe von Gremien und Gesprächsformaten auch in Europa, wo die Finanzminister zusammenkommen. Wozu braucht es diese illustre Runde?
Na, man könnte scherzhaft sagen, weil es in Liechtenstein sehr schön ist mit dem Schloss im Hintergrund, aber das ist nicht der Hauptgrund. Man muss ja wissen, die deutschsprachigen Länder, die sind ja politisch sehr unterschiedlich strukturiert. Also die Schweiz ist weder im EWR noch in der EU. Liechtenstein ist im europäischen Wirtschaftsraum, aber nicht in der EU. Und die restlichen Länder, also Österreich, Deutschland und Luxemburg, das sind EU-Länder. Und da herrschen doch sehr unterschiedliche Spielregeln in diesen Ländern. Und manchmal knirscht es da auch, das hat die schweizerische Finanzministerin gesagt, die hat gesagt, naja, also sie würde gerne von der EU sich wünschen, dass die Schweizer Banken dort mehr Aktionsspielraum bekämen, als es derzeit der Fall ist. Also durch diese unterschiedlichen Systeme bedingt das auch, dass man unterschiedlich mit Finanzen umgeht und insofern gleiche Sprache, aber unterschiedliche Systeme, Erfahrungsaustausch, sagen die, sei sehr wichtig.
Ein großes Thema aktuell sind auch die Preise an den Zapfsäulen, an den Tankstellen. Die sind unterschiedlich hoch, auch weil die Besteuerung ganz unterschiedlich ist. Ist das auch ein Thema dort? Gehört man da was in Sachen Harmonisierung?
Eigentlich nicht. Und ich habe das hier sehr schmerzhaft zu spüren bekommen, wenn man von Deutschland nach Liechtenstein fährt, fährt man über Österreich, da sind die Spritpreise bei Superbenzin gut mal 25 Cent billiger, dann werden sie in der Schweiz wieder ein bisschen teurer und hier ähnlich. Also, aber sowas, so eine Harmonisierung sei nicht angedacht, das haben die ganz klar gesagt, aber man will sich gemeinsam auf den Weg einer Übergewinnsteuer bringen. Lars Klingbeil hat ja das am Wochenende mit sechs europäischen Staaten schon mal festgemacht und dieses Ziel formuliert. Mittlerweile, sagt er, sind zwei Staaten, Portugal und Polen, nämlich schon mit nationalen Übergewinnsteuern vorgeprescht. Und das sei eigentlich der Weg, um dieses Problem der steigenden Preise und der Übergewinne der Mineralölkonzerne, so hat er es formuliert, beizukommen.
Vom Treffen der deutschsprachigen Finanzminister Thomas Wagner war das. Vielen Dank für diese Einschätzung. Wenn wir über die Kosten des Hitzesommers sprechen, dann denken wir oft an die Beschädigung vielleicht oder an nicht schiffbare Flüsse. Was weniger auf dem Kopf ist, ist die Belastung für die Arbeitenden, die Folgen von Hitze dafür, wie effizient man überhaupt noch denken und arbeiten kann. Die Umweltorganisation Greenpeace hat sich die Kosten des Extremsommers 2026 genau angeschaut. Die Details fasst für uns Dieter Nürnberger zusammen.
Der Sommer 2026 verzeichnete vielerorts in Deutschland neue Rekorde, etwa bei den Durchschnittstemperaturen im Juni und auch durch eine außergewöhnliche Häufung an länger andauernden Hitze- und Dürreperioden. Nach einer Berechnung der Umweltschutzorganisation Greenpeace summieren sich die volkswirtschaftlichen Schäden dieser Extremwetterereignisse inzwischen auf knapp 1% des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Konkret auf eine Schadenssumme von mindestens 36 Milliarden Euro, so Greenpeace-Finanzexperte Mauricio Vargas.
So leiden Wälder und die Landwirtschaft unter dieser Hitze und der Dürre. Es gibt Produktionsausfälle wegen Niedrigwasser, beispielsweise auf dem Rhein. Und zuletzt verursacht Hitze auch handfeste Schäden, beispielsweise an der Infrastruktur.
Greenpeace spricht von ersten Schadensschätzungen in den Bereichen Verkehr, Gesundheit, der Forst- und Landwirtschaft und auch von Produktivitätsverlusten in der Arbeitswelt. Die genannte 36 Milliarden Euro Schadenssumme sei konservativ berechnet, weil sich viele Wirkungen des Extremwetters noch nicht belastbar beziffern lassen.
Wir wissen, dass wir Extremwerte bei der Ozon- und Feinstaubbelastung hatten. Wir konnten nicht einberechnen, was es für die Biodiversität bedeutet, wenn wir in Naturschutzgebieten Waldbrände haben. Insofern ist diese Schätzung wirklich auch nur eine Untergrenze.
Bei den Kosten in der Arbeitswelt beispielsweise bezieht sich die Greenpeace-Untersuchung auf Zahlen des Prognos-Instituts, das kürzlich eine Studie für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erstellt hat. So verursache ein Hitzetag mit mehr als 30 Grad Celsius Kosten von rund 430 Millionen Euro. Der Großteil betrifft Produktivitätsverluste, etwa durch gesundheitliche Belastungen bei den Beschäftigten. Prognos nennt zunehmende Fehltage und auch weniger Effizienz im Arbeitsalltag als Folgen. Besonders betroffen seien hier Arbeitsbereiche mit hoher körperlicher Belastung. Es ist der größte Schadensposten in der Greenpeace-Analyse. Knapp 11 Milliarden Euro Verluste bei 25 Hitzetagen in diesem Sommer. Zudem verweist die Umweltschutzorganisation darauf, dass nicht sämtliche Posten der prognostizierten Gesamtschadenssumme von rund 36 Milliarden Euro schon endgültig seien. Ernteverluste beispielsweise seien unwiederbringlich verloren, sagt Finanzexperte Mauricio Vargas. Aber
anders ist es bei der Industrieproduktion, die gebremst worden ist durch das Niedrigwasser im Rhein. Da könnte es sein, wenn sich das schnell Richtung Winter entspannt, dass hier vielleicht es zu keinen anhaltenden Verlusten kam, sondern nur zu Aufschubeffekten.
In der Bewertung der heute vorgelegten Zahlen schließt sich Greenpeace vielen anderen Umwelt- und Klimaschutzorganisationen an. Bei der morgen beginnenden Kabinettsklausur der Bundesregierung müssten Themen wie ein effizienterer Klimaschutz, etwa durch den Ausbau erneuerbarer Energien und auch mehr Finanzmittel für Klimaanpassungsmaßnahmen ganz oben auf der Tagesordnung stehen.
Ein Beitrag von Dieter Nürnberger. Klaus-Michael Kühne gehörte zu den reichsten Deutschen. Seine Firma Kühne und Nagel ist eine der wichtigsten Logistikkonzerne der Welt, deren Geschichte Kühne aber lange nicht aufgearbeitet sehen wollte. Und das, obwohl sie in den 30er Jahren für das NS-Regime Möbel und Hausrat verfolgter Juden transportierte. Er wiederum mischte sich immer wieder in die sportlichen Entscheidungen des Hamburger SV ein und kommentierte von seinem Schweizer Wohnsitz aus. Heute ist Klaus-Michael Kühne im Alter von 89 Jahren gestorben. Dietrich Lehmann.
Hart arbeiten und Chancen nutzen. Das war so etwas wie das Lebensmotto von Klaus-Michael Kühne. 1937 geboren, als Sohn des Logistikunternehmers Alfred Kühne, lebt er lange Zeit im gutbürgerlichen Teil von Winterhude an der Hamburger Außenalster.
Ja, ich bin an der Bellevue aufgewachsen. Mein Vater hat dort im Jahr 1950 ein Haus gebaut und das war damals ein mutiger Entschluss. Ich bin im Heinrich-Hertz-Gymnasium zur Schule gegangen.
Übrigens in der gleichen Klasse wie der spätere Liedermacher und DDR-Kritiker Wolf Biermann. Nach Schule folgen Ausbildung als Kaufmann, Stippvisiten bei Reedereien und Banken. Dass Klaus-Michael Kühne ins väterliche Unternehmen Kühne und Nagel einsteigt, ist von vornherein klar.
Ich war der einzige Sohn. Mein Vater war ebenfalls mit dem Geschäft so eng verbunden, er konnte sich gar nichts anderes vorstellen, als dass das von mir sozusagen übernommen wurde. Er hat mich auch in sehr jungen Jahren dort in das Unternehmen hineingebracht und sehr viel dafür getan, dass ich eine erstklassige Ausbildung bekam.
Damit Klaus-Michael Kühne schon mit 26 Jahren als Teilhaber beim Logistikunternehmen Kühne und Nagel Verantwortung übernehmen kann. Gegründet worden war die Firma in Bremen. Schon Klaus-Michael Kühnes Vater aber hatte die ersten Weichen für die Verlegung des Firmensitzes in einen Teil der Schweiz gestellt, wo kaum Steuern fällig werden.
Vielleicht war es übertriebene Vorsorge, vielleicht war es auch Pessimismus, den uns dahin gebracht hat, aber es ist uns sehr gut bekommen.
Kühne und Nagel ist mittlerweile das zweitgrößte Logistikunternehmen weltweit.
Ja, unsere Stärke ist das integrierte Angebot an den Kunden, dass wir alle seine Transportprobleme lösen können, den Warenfluss steuern für unsere Kunden, mit welchen Verkehrsmitteln auch immer, von welchem Teil der Welt, in welchem Teil auch immer.
Kühne wird zu einem der reichsten Deutschen.
Bin gar nicht so anspruchsvoll. Sicher, ich habe mein Haus und mein kleines Schiff. Luxus ist für mich bedingt wichtig. Geld muss arbeiten.
Trotz der Übersiedlung in die Schweiz, seiner Geburtsstadt Hamburg, kehrt Kühne nie ganz den Rücken. Seinen Lieblingsfußballverein, den HSV, unterstützt er jahrelang mit Millionensummen und mischt sich auf der anderen Seite durch öffentliche Interviews und mehr oder weniger gefragte Tipps immer wieder ein.
Der HSV muss erstmal sein Image entscheidend verbessern, er muss attraktiv werden, daran muss gearbeitet werden.
Kühne ist zur Stelle, als die Traditionsreederei Hapag-Lloyd ins Ausland verkauft werden soll, übernimmt zusammen mit der Stadt Hamburg einen großen Teil der Aktien.
Hapag-Lloyd gehört nach Hamburg, Hapag-Lloyd befruchtet den Hafen im hohen Maße, ca. 40% des Hafenumschlags in Hamburg kommt von Hapag-Lloyd und seinen Allianzpartnern.
Mit seiner Frau Christine bleibt Klaus-Michael Kühne kinderlos. Sein Vermögen bringt er in eine Stiftung ein.
Ein Beitrag von Dietrich Lehmann. Und wir schauen noch auf die Entwicklung am Finanzmarkt mit Klaus-Rainer Jackisch, unserem Börsenreporter heute in Frankfurt an der Börse. Klaus, in welche Richtung ging es heute beim DAX?
Ja, zum Wochenauftakt gingen hier die Kurse deutlich nach unten. Der DAX jetzt aktuell bei 26.105 Punkten. Das sind rund 30 weniger. Zeitweise war das Minus deutlich stärker. Hintergrund sind die Zollstreitigkeiten, insbesondere zwischen den USA und Kanada, die wieder aufgeflammt sind. Die verfahrene Situation im Krieg der USA gegen den Iran. Aber man macht auch sich auch ein bisschen Sorgen. Diese Woche werden die Geschäftszahlen von Nvidia, dem großen KI-Chip-Hersteller, erwartet. Und manche fürchten, dass da die Erwartungen vielleicht zu hoch waren.
Und bei Volkswagen steht eine Woche der Wahrheit an. Was kann auf den Konzern zukommen?
In der Tat, 9 außerordentliche Betriebsversammlungen werden diese Woche ab morgen durchgeführt. Das hat die Belegschaft durchgesetzt, denn sie fürchtet zum einen natürlich um ihre Jobs, aber sie fühlt sich auch schlecht beraten und vor allen Dingen schlecht informiert durch das Management. Und man erhofft sich nun ein bisschen mehr Klarheit. Möglicherweise werden ja bis zu 50.000 Stellen bei VW insgesamt abgebaut. Und viele Beobachter und auch die Gewerkschaften sagen, das ist ein bisschen übertrieben, denn das Unternehmen schreibt ja keine roten Zahlen, sondern eigentlich immer noch ganz gute Gewinne, wenn die natürlich auch in den letzten Monaten und Jahren um rund ein Drittel zurückgegangen sind. Blume, der Vorstandsvorsitzende, sagt aber, wir brauchen mehr Gewinne, um für Zukunftsinvestitionen gerüstet zu sein. Und man möchte natürlich auch, dass der Aktienkurs nicht weiter abrutscht. Der ist in den letzten 5 Jahren um rund 65% gefallen. Auch heute ein Minus von 2%.
Und ein weiteres Unternehmen, was auch kriselt, ist Porsche. Porsche verkauft jetzt eine Unternehmensbranche ins Ausland. Welche ist das?
Es ist MHP, eine große Management- und IT-Beratungsgesellschaft, sehr führend, aus Ludwigsburg bei Stuttgart. 4.500 Mitarbeiter sind da beschäftigt, also ein wirklich großes und ein wichtiges Unternehmen. Geht an die indische Tata Group, der Kaufpreis ist unbekannt. Die Aktionäre nicht glücklich, ein Minus von 1%.
Und in den letzten Tagen ging es viel um die leeren Gasspeicher, die bald gefüllt werden müssen. Somit lohnt sich vermutlich der Blick auf die Gaspreise und die ziehen gerade ordentlich an.
Das kann man wohl sagen. Seit Freitag erneut ein Anstieg von rund 4,5% bei den Großhandelspreisen. In den letzten zwei Wochen um rund 20%. In der Tat, es sind die schlecht gefüllten Gasspeicher. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die Verbraucherpreise auch anziehen. Kurzer Blick noch auf den Euro. Der ist etwas unverändert bei 1,1671 $. Am Rentenmarkt die Umlaufrendite ebenfalls unverändert bei 3,21% und der Goldpreis 67 Dollar mehr als am Freitag bei 4.670 Dollar.
Vielen Dank an Klaus-Rainer Jackisch für diese Einschätzung. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank fürs Zuhören.